bin damals von meinen Kollegen häufig gerügt worden, das macht man doch nicht. Die sterben doch sowieso alle, war das Argument.
Ich bin zufrieden, ich bin 60 Jahre, das schafft nicht jeder in meiner Situation.
95% der Kinder mit angeborenem Herzfehler in Deutschland erreichen das Erwachsenenalter.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Jedes Jahr kommen etwa 7000 Kinder in Deutschland mit einem Herzfehler auf die Welt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Kinder liegt bei 95%. Das sah allerdings vor 50, 60 Jahren noch ganz anders aus. Daher gibt es heute nur wenige ältere Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler, die sogenannten EMA. Peter Freien aus der Nähe von Koblenz, der gehört mit seinen 60 Jahren zu den wenigen dieser Gruppe. Er hatte unter anderem das große Glück, dass er damals von einem besonders engagierten jungen Kinderkardiologen in Bonn betreut wurde, Hans-Carlo Kahlfels. Der inzwischen 91-jährige Professor gilt heute als einer der bedeutendsten Pioniere der Kinderkardiologie in Deutschland. Ja, und damit freue ich mich sehr, jetzt beide hier in der Herzstiftung zum Gespräch begrüßen zu dürfen, quasi 60 Jahre nach der ersten lebensrettenden Operation von Peter Freien, die damals Professor Kahlfels angestoßen hatte. Hallo, schön, dass Sie da sind und beide meine Gesprächspartner heute sind.
Wir freuen uns auch.
Ja, hallo. Freuen uns sehr.
Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Professor Kahlfels, als Sie anfingen, sich in den 60er Jahren in der Kinderkardiologie fachlich zu engagieren, wie hoch war damals die Sterblichkeit der kleinen Patienten mit Herzfehlern?
50-60%. Denn wir hatten keine operativen Möglichkeiten. Wir konnten nur mit Mühe die richtige Diagnose stellen. Die Voraussetzungen, technischen Voraussetzungen waren noch nicht gegeben. Wir hatten unsere Augen, unsere Hände und die Ohren mit dem Stethoskop. Es kam noch ein EKG dazu und vielleicht noch eine Röntgenaufnahme. Mehr hatten wir nicht an diagnostischen Möglichkeiten.
Und wenn die Diagnose gestellt war, konnte man noch lange nicht dann auch wirklich etwas dagegen tun.
Bei Peter Freien waren wir schon ein ganz kleines Stückchen weiter. Wir konnten nämlich eine Angiokardiographie machen, das heißt mit Kontrastmittel das Herz und die großen Gefäße darstellen. Und nur auf dem Weg haben wir dann die komplett richtige Diagnose stellen können.
Was hat Sie denn generell an diesem Fachbereich fasziniert, bei diesem doch anfangs, wie Sie sagen, ziemlich frustrierenden Perspektiven der Kinder mit ihrem angeborenen Herzfehler?
Ja, das habe ich mich auch oft gefragt, denn ursprünglich war ich auf die Onkologie, auf die Kinderonkologie ausgerichtet. Habe dort 2 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Aber dann war das eine Zeit, an die sich die meisten nicht mehr erinnern, als die Thalidomid-Katastrophe eintrat.
Kontergan-Skandal, ja.
Zig Kinder hatten, ohne Arme oder mit verkürzten Armen und Beinen und sehr viele davon mit einem angeborenen Herzfehler, meist sehr schwerer Herzfehler. Und das hat mich damals stimuliert, mich mit diesem Fach, das eigentlich doch kein Fach war, zu beschäftigen.
Ja, das ist ja wirklich was Faszinierendes daraus inzwischen entstanden. Herr Freien, Sie wurden 1964 mit einem großen Ventrikelseptumdefekt geboren, also einem Fehler in der Scheidewand zwischen den beiden Herzkammern. Mit 7 Monaten bereits, da mussten Sie das erste Mal operiert werden, um überleben zu können. Und dazu haben Sie Ihre Eltern sogar von Bonn nach München gebracht, eben auf Beratung von Professor Kahlfels. Das ist jetzt natürlich lange her. Wann ist Ihnen denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie anders sind als andere Kinder und ein krankes Herz haben?
Ja, das ist sicherlich recht schwierig zu beantworten, aber am ehesten erinnere ich mich daran im Kindergartenbereich, als dann natürlich Vergleiche mit der Leistungsfähigkeit anderer Kinder gezogen werden konnten und ich war dann leider immer hinten dran. Und da hat man ja dann schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Und meine Eltern waren immer sehr vorsichtig. Ich durfte nirgendwo in einem Durchzug stehen und keine Infekte bekommen. Und sie waren da sehr gründlich drin. Und ich empfand das manchmal auch als etwas übertrieben. Ja, aber ja. Ich konnte den Ernst der Lage seinerzeit natürlich nicht einschätzen. Ja.
Unter welches Motto könnten Sie denn so Ihre Kindheit stellen oder zusammenfassen?
Sie war eigentlich ein einziges Desaster. Das muss man leider so sagen. Du bist immer im Abseits, egal was du machst, weil du einfach die Leistungsfähigkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit nicht hast. Und in der damaligen Zeit gab es viele Medien, die wir heute kennen, nicht, sondern da zählte eigentlich, wie gut kannst du laufen, wie gut kannst du springen, wie gut kannst du Fußball spielen, wie gut kannst du all diese Dinge tun. Mhm. Und das war ich immer schlecht. Ich konnte mit den anderen nie mithalten. Und das war eine große Belastung als Kind.
Andere Kinder können da ja auch mal durchaus ganz schön grausam sein.
Sie sind ehrlich und dann auch grausam.
Mobbing ist da ein sehr häufiges Phänomen.
Ja. Ja.
Damals wie heute, ja.
Also die Kinder haben mich damals immer Schnellherzler gerufen. Und dieses Wort, die haben natürlich auch gemerkt, dass was nicht stimmt. Dass ich ganz schnell außer Atem war, ganz schnell hinter der Luft her war, dass ich ganz schnell pumpte und dass ich auch blau wurde in den Lippen. Und das haben die Kinder gemerkt. Und dann wurden natürlich auch gefragt, was ist da? Ja, der hat was mit dem Herzen. Und dann ist das der Schnellherzler.
Okay.
So war das damals.
Ja, ich habe es ja schon anfangs gesagt, Professor Karlfeld, Sie haben damals Peter Freien als Kinderkardiologe in Bonn gleich von Anfang an betreut, beziehungsweise die Eltern natürlich. Und dann aber auch später noch nach ihrem Wechsel nach Hannover. 1974, also als Peter dann 10 Jahre alt war, dann kam noch eine weitere Korrekturoperation an seinem Herzen dazu, die Sie auch vorgeschlagen haben. Was war denn an dieser Operation das Besondere damals?
Ich muss einen Schritt zurückgehen und muss Peter Freien gratulieren, dass er damals oder seinen Eltern, dass sie damals meinem Rat gefolgt sind. Sonst hätte er nicht überlebt. Wir haben ihn nach München geschickt, um ein sogenanntes Pulmonalis-Bending zu machen. Das heißt, wir haben die Lungenschlagader einengen lassen. Das war in Bonn nicht möglich zu dem Zeitpunkt, um den Durchfluss, den Blutdurchfluss durch die Lunge, das ist das Hauptproblem dabei, zu reduzieren. Und damit nur hat er dann bis zum 10. Lebensjahr überlebt. Ich bin damals von meinen Kollegen häufig gerügt worden, das macht man doch nicht, die sterben doch sowieso alle, war das Argument. Ich habe gesagt, wir wollen einen ersten sogenannten Palliativeingriff machen und zu einem späteren Zeitpunkt dann die Korrekturoperation. Und genau so ist es am Ende, Gottlob, gelaufen.
Das heißt, die erste hat überhaupt erstmal das grundsätzliche Überleben, deswegen palliativ ermöglicht. Und dann die eigentliche Korrektur war dann 10 Jahre später, eben 1974. Was ist dann genau da korrigiert worden bei dieser Operation? Die war ja auch noch nicht so selbstverständlich.
Doch die war bei uns in Hannover selbstverständlich.
Da war man aber auch schon wieder ein Schrittchen weiter als in vielen anderen Zentren.
Ja, natürlich, waren 10 Jahre dazwischen. Und wir hatten mit dem Professor Oehlert einen ganz hervorragenden Chirurgen für die angeborenen Herzfehler. Er hatte als Hauptfehler einen sehr großen Defekt, ein Loch in der Herzkammer-Scheidewand. Durch dieses Loch floss immer Blut aus der linken in die rechte Herzkammer und damit in die Lunge. Das war das Problem von Anfang an. Das war nur durch das Bending reduziert worden. Und jetzt konnte man, da war er 10 Jahre alt, ohne Probleme, da war er schon ein relativ großes Kind, diesen Eingriff durchführen und den Kammerscheidewanddefekt mit einem Patch, nennt man das, also mit einem Flicken verschließen. Das ist auch alles absolut erfolgreich gelaufen, Gottlob, sonst säße er nicht hier jetzt.
Ja, das ist sehr schön. Was hat sich denn für Sie tatsächlich nach dieser zweiten großen Operation verändert?
Ja, da hat sich eigentlich einiges verändert. Ich konnte dann schon ganz gut aufholen, körperlich. Ich konnte eigentlich nie aufschließen, also ich habe das nicht mehr komplett aufgeholt, wo die Altersgenossen mir voraus waren. Aber ich konnte ganz gut aufholen und insgesamt ging es mir auch besser. Eine gewisse Infektanfälligkeit habe ich mir eigentlich bis heute beibehalten, aber insgesamt ging es mir deutlich besser. Ich konnte auch zum Teil im Sport mitmachen, was vorher gar nicht möglich war, im Schulsport mitmachen, auch schwimmen, auch das ging. Bundesjugendspiele hat man mich immer ausgeklammert, hat man gesagt, nee, das lassen wir. Aber insgesamt war es ein großer Erfolg, ein großer Schritt nach vorne. Wenn es auch nicht dazu geführt hat, dass man quasi auf der gleichen Ebene stand wie die Altersgenossen, die von Anfang an gesund auf die Welt kamen.
Aber wenigstens schon mal aufschließen konnte man. Und wir hatten kurz schon mal das Thema auch Mobbing ja gehabt. Deswegen, Professor Karl Fels, Kinderkardiologen haben wahrscheinlich dann die jungen Patienten auch anders nochmal auffangen müssen. Das große Thema Psychokardiologie, was heute schon eher selbstverständlich ist, das gab es ja irgendwie noch gar nicht. Das heißt, sie haben sie mitbetreut, ganz engmaschig, sowohl fachlich wahrscheinlich als auch dann psychisch. Und ist das vielleicht dann auch ja ein Grund geworden, dass sich daraus so eine besondere Verbindung ergeben hat?
Ich muss vielleicht etwas klarstellen. Der Begriff Psychokardiologie stammt aus der Erwachsenenmedizin. Dort wurde er geprägt und wurde er auch gelehrt. In der Kinderkardiologie gab es den Begriff Psychokardiologie nicht. Aber als Kinderärzte haben wir grundsätzlich uns um die Patienten intensiv gekümmert. Es war nicht nur wie im Sprechzimmer ein kurzes Frage-Antwort-Spiel und dann Adieu, sondern wir haben die Kinder wirklich so weit wir es eben konnten, vor allen Dingen, wenn die Eltern nicht dabei waren.
Was betreut. Am Anfang gar nicht erlaubt war, das war ja auch oft ganz schwierig.
Zu dem Zeitpunkt war das noch so, ja. Viel haben auf dem Gebiet auch unsere Kinderkrankenschwestern geleistet, die sich um die Kinder doch auch oft sehr intensiv gekümmert haben.
Und dieses intensive Kümmern hat das dann auch zum Teil, wahrscheinlich nicht mit jedem ihrer kleinen Patienten, es waren ja doch viele, aber doch eine engere Verbindung geschaffen, als man sonst vielleicht zu anderen Patienten hätte.
Da bin ich überzeugt, jawohl. Der Internist sieht den Patienten einmal. Erwachsenen auf dem Gebiet ist dann keine große Kommunikation, persönliche Kommunikation. Aber bei einem Kind muss man persönlich kommunizieren.
Ja, das stimmt.
Sonst hat man keinen Zugang zu dem Kind. Und ich muss sagen, er ist der Älteste von den Patienten, die jetzt mit mir Kontakt haben. Aber es gibt Dutzende andere noch, mit denen ich in einem lockeren Austausch stehe, die mir gelegentlich schreiben aus dem Urlaub und so weiter. Besteht sicher eine durchaus engere Beziehung. Übrigens auch zu den Eltern.
Das kann ich.
Ich bekomme heute noch Briefe von Eltern, die sich bedanken und berichten, wie gut es ihrem Kind geht mittlerweile.
Ist ja auch wirklich ein Geschenk, wenn man ein krankes Kind hat und einen Arzt, der einem hilft, dass der Herzfehler zumindest repariert werden kann und das Kind damit Lebenschancen bekommen hat. Herr Frein, Sie hatten jetzt erstmal einen ganz guten gesundheitlichen Status nach dieser zweiten großen Operation, aber Sie haben ja doch im Laufe der Zeit dann nochmal, wie Sie erzählt haben, ein paar Höhen und Tiefen durchmachen müssen. Wie ist es Ihnen denn gesundheitlich und dann später natürlich auch beruflich weitergegangen?
Also die beste Zeit gesundheitlich war sicherlich so, sagen wir mal, zwischen 16 und Mitte 40er Lebensjahre. Danach fing es langsam an mit Herzrhythmusstörungen, die immer heftiger werden, bis zum Vorhofflimmern. Und dann 2015 Weihnachten hatte ich auch einen Herzstillstand. Da war erstmal Schluss. Aber das Herz ist von selber wiedergekommen. Also es musste nicht reanimiert werden, ist von selber wiedergekommen. Und ich habe dann in Koblenz im Krankenhaus gelegen. Dann wurde der erste Schrittmacher implantiert, ein ganz normaler Zweikammer-Schrittmacher. Beruflich war es so, dass mein Vater ja bei der Post war, im öffentlichen Dienst, und er war sehr darum bemüht, was ich jetzt menschlich auch sehr gut verstehen kann, mich unbedingt in den öffentlichen Dienst unterzubringen, vor dem Hintergrund, dass er gesagt hat, wenn mal was ist, dann bist du da am besten aufgehoben. Aber meinen Neigungen, muss man sagen, hat das nicht zwingend entsprochen. Also ich hatte mich eben mehr für Bausachen interessiert, also für handwerkliche Dinge, Dinge, die man mit den Händen macht, für gestalterische Dinge, was ich heute ja nach wie vor als Hobby betreibe. Und insofern, oder insgesamt betreibe, und insofern war das mit der Post so eine Notlösung, die ich dann auch akzeptiert habe, weil ich auch ein bisschen Pech hatte. Ich wollte erst Bauzeichner werden und habe mich auch in einem Bauzeichnerbüro in meinem Heimatort auch damals in Adenau beworben. Und kurz bevor ich da anfangen sollte, ist dann dieses Büro in Insolvenz gegangen. Und dann blieb dann letztendlich nur noch die Post übrig. Das habe ich dann auch 8 Jahre bei der Post gemacht und war dann anschließend 32 Jahre bei der Postbeamtenkrankenkasse. Also insgesamt habe ich dann doch 40 Dienstjahre hinter mich geschafft. Aber man muss auch dazu, was mit meinem Herzfehler, meiner gesundheitlichen Situation sicherlich auch recht viel ist. Aber man muss dazu sagen, es war jetzt nicht mein Wunschberuf und das Ende dieser beruflichen Tätigkeit war auch nicht immer sehr angenehm. Mhm. Ja, also man hatte sich da schon bemüht, nach dem Herzstillstand, dass man da Sorge hatte, dass ich höhere Krankheitstage bringe, um mich dann irgendwie loszuwerden. Da hatte man sich dann schon drum bemüht, dass man mich in Dienstunfähigkeit entlässt. Aber da habe ich mich ja ordentlich gegen gewehrt.
Das ist gut.
Und letztendlich ist es mir dann gelungen, wo dann auch einige andere Sachen in meine Richtung liefen, die das dann möglich machten, dass ich dann an ein Vorruhestandsprogramm teilnehmen konnte und 2021 dann nochmal ein Jahr bei der THW gemacht hat, beim Technischen Hilfswerk, was sehr schön war, was sehr interessant war und dann in den Ruhestand gehen konnte.
Mhm. Und jetzt können Sie auch Ihrem Hobby, nämlich dem Handwerken, frönen.
Ja, das
hat auch alles auch eine gute Seite.
Es hat auch seine gute Seite, selbstverständlich.
Tja, und so wie das Leben bei Peter Freien weiterging, so hat sich natürlich auch in der Kinderkardiologie in der Zeit wahnsinnig viel entwickelt. Welche besonderen Errungenschaften fanden Sie denn besonders wichtig, die in Deutschland in der Kardiologie in dieser Zeit stattgefunden haben, Professor Karl Fels?
Also der erste Durchbruch war eigentlich, dass wir bei der Angiokardiografie-Diagnostik mit Bildverstärkern arbeiten konnten, die Röntgenstrahlen das Zehnfache reduzierten. Denn das ist insbesondere bei Kindern natürlich ein großer Nachteil, wenn man Röntgen strahlt. Und diese Untersuchungen sind meist nicht ganz kurz.
Ja, und müssen immer wieder wiederholt werden, ja.
Der große Durchbruch kam mit der Einführung der Echokardiographie. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als wir nun von außen das Herz, den Blutstrom bildhaft darstellen konnten und damit die meisten Herzfehler schon einigermaßen genau diagnostizieren konnten. Trotzdem war ein Katheter noch notwendig, um Einzelheiten bezüglich des Blutdrucks in den Herzkammern zu erfassen.
Und bei diesem Katheter geht man ja dann in das Gefäß, ins Herz direkt
in
rein,
das Herz
also
rein,
ein sogenannter invasiver Eingriff.
Ja. Es ist invasiv, aber mit kleinen Kathetern und wenn man das sorgfältig macht, ist es in der Regel keine arge Belastung für den
Patienten. Aber auch die mussten wahrscheinlich erstmal entwickelt werden. Kleine Katheter, die wirklich für die kleinen, zarten Gefäße der Kinderherzen.
Ja, waren relativ früh schon da. Mhm. Die kamen aus den USA, wo ja vieles überhaupt vorher entwickelt worden war. Mhm. Und der nächste Schritt war, dass für die Therapie uns dann Katheter zur Verfügung gestellt wurden. Und das Fantastischste war die Ballon-Atrio-Septostomie. Das ist so ein Wort, was den meisten natürlich nicht klar ist. Ich will es versuchen zu erklären. Bei Patienten, die eine Vertauschung der großen Schlagadern haben, bei der Transposition der großen Arterien, sind die Kreisläufe vollkommen getrennt. Das verbrauchte Blut kreist in einem Kreislauf und das nicht verbrauchte bzw. das sauerstoffreiche Blut ebenfalls. Da ist also kein Austausch. Und diese Patienten sind in aller Regel früh in den ersten Lebenstagen bis Wochen verstorben. Gab keine Therapie.
Mhm.
Und dann hat ein Amerikaner namens Reschkind entdeckt, dass man bei einer vorhandenen Öffnung in der Vorhofscheidewand, beim Vorhofscheidewanddefekt, der bei Einzelnen da war, ein viel längeres Leben, Überleben möglich war. Und daraus hat er dann abgeleitet, wenn wir die Vorhofscheidewand aufmachen, dann geht es den Kindern besser. Mhm. Und das ist, war die Ballonatrioseptostomie, also ein Aufreißen gewissermaßen der Vorhofscheidewand. Dann konnten beide Kreisläufe sich austauschen. Und damit sind die Kinder oft ohne weitere Maßnahme bis ins zweite, dritte, vierte Lebensjahr gekommen. Mhm. Das war also ein absolut großer Fortschritt. Der hat irgendwie, glaube ich, sicher 70.000, 80.000 Kindern das Leben gerettet.
Aber der ist ja dann auch quasi auch so eine Art palliativer Schritt gewesen.
Natürlich.
Es ging ja auch nur bis zum zweiten, dritten Lebensjahr.
Und dann kam als nächster Schritt eine Operation, bei der man die Kreisläufe wirklich wieder hintereinander schaltete. Die nannte man die Vorhofumkehroperation. Auf diesem Gebiet war besonders dieser Professor Oehlert geradezu phänomenal. Wir haben seinerzeit in Reihe 400 Patienten mit Transposition operieren können, mit zwei Todesfällen.
Wow.
Das war...
Das heißt sozusagen...
Das war weltweit spitze.
Und Sie waren quasi das gemeinsame Kardiologenteam,
ja.
Sie als Kinderkardiologe direkt und dann der Professor Oehlert als Chirurg, die diese Rashcand-Manöver, so nannte man das ja dann auch,
wir haben
die Prozeduren vorgenommen
haben. Wir haben im Grunde den Begriff des Herzteams, der heute ja ganz groß immer wieder erklärt wird, ja, ich denke, vor 40 Jahren gehabt. Ein enger Austausch zwischen dem Diagnostiker und dem Therapeuten, zwischen dem Kinderkardiologen und dem Herzchirurgen. Dann ging es weiter, wiederum mit Ballons, und zwar bei Verengungen der Klappen, sogenannten Stenosen an der Lungenschlagader und an der Aortenklappe, konnte man Ballons einführen, das heißt, die Ballons waren noch nicht Ballons, sondern Katheter einführen, die eine Manschette hatten, die zu einem Ballon aufgeblasen werden konnte. Und damit konnte man Stenosen aufweiten. Mhm. Auch damit sind tausende Kinder gerettet worden. Und viele von denen brauchten keine weitere Operation.
Faszinierend.
Also alles damit dann bereinigt gewesen, mit einem Katheter.
Das sind wirklich enorme Fortschritte. Also, Sie erklären natürlich zum Teil, weshalb inzwischen tatsächlich von 50% Überlebenschance wir bei deutlich über 90% auch gelandet sind.
Ja, man muss sagen, dass die Überlebenschance mit den 95% sich sogar auf das Erwachsenenalter bezieht. Mhm. Also 95% der Kinder mit angeborenem Herzfehler in Deutschland erreichen das Erwachsenenalter, werden also 18 Jahre und älter. Das ist phänomenal.
Das ist wirklich eine sehr ermutigende Perspektive.
Und das ist kann, glaube ich, keine medizinische Disziplin.
Mit solchen Erfolgsraten auch warten,
nein. Nachweisen, eine solche Erfolgsstory. Ne?
Wirklich toll.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Um nochmal wieder auf Sie zurückzukommen, Herr Frein. Sie hat zwar auch so schon mal kurz geschildert, nicht alles ist gut gelaufen. Sie sind auch, hatten sogar dann auch einen Herzstillstand gehabt. Aber insgesamt zunächst dann auch, hat sich ja eigentlich alles gut entwickelt gehabt. Also Sie haben Ihre Frau kennengelernt zwischendurch, eigenes Haus, zwei Kinder, Hund. Das klingt ja eigentlich perfekt. Doch. So ganz den Herzfehler vergessen, kann man das?
Nee, es ist sicherlich eine Zeit, wo es einem recht gut geht. Da verdrängt man das. Also man versucht sich damit möglichst mit viel Abstand an die Sache, also der Sache zu begegnen. Vergessen kann man das nicht. Und es holt ihn ja auch immer wieder ein. So ist es ja nicht. Das ist ja, wie ich dann auch schon schilderte, so Mitte der 40er Lebensjahre, dass dann die Rhythmusstörungen kamen, wo man das am Anfang ja gar nicht so richtig zuordnen kann und dann am Anfang auch mal überlegt, ja, was ist das denn, wo kommt denn das her? Weil es lief ja auch jahrelang ganz zufriedenstellend, ja. Und insofern, das, also vergessen geht nicht. Es geht ein Stück weit verdrängen, ein Stück weit Abstand nehmen, aber vergessen, dass man sagt, das ist gar nicht existent, das ist nicht möglich. Man sieht es ja auch, wenn man ehrlich ist, jeden Tag im Spiegel. Ne? Mhm. Ich habe ja so einen Reißverschluss hier runter und dann von der ersten Operation von 1965 noch eine ganz, ganz lange Narbe, die sich ganz um den Körper zieht. Die ist wohl da mitgewachsen und insofern kann man das nicht verdrängen.
So ein kleines Mahnmal, ja.
Ja, das ist da.
Mhm. Ja, Professor Kaffert, so eine Entwicklung wie bei Peter Frein, die ist ja tatsächlich nicht ganz untypisch. Das heißt, als Kind mit angeborenem Herzfehler, noch ganz, ganz engmaschig betreut, dann wird das aber nachher bei den Erwachsenen schwieriger. Also es ist ja doch immer wieder, dass viele durchs Raster fallen. Das gilt damals genauso aber nach wie vor wie heute. Auch heute, die vielen Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler haben oft Schwierigkeiten, den richtigen Arzt zu finden. Und der auch wirklich Ahnung hat von diesen Beschwerden, die anders sind, wenn das Erwachsene werden mit ursprünglich angeborenem Herzfehler. Sie haben daher an der Medizinischen Hochschule in Hannover, wo Sie auch bis zu Ihrer Emeritierung im Jahr 96, also 1996 Direktor der dortigen Abteilung für Kinderheilkunde und pädiatrische Kardiologie waren, waren Sie ganz intensiv an dieser Gründung von sogenannten EMA-Zentren beteiligt und haben das vorangetrieben. Was sind genau diese EMA-Zentren? Was ist das Konzept, was dahinter steckt?
Ja, bis zum Ende oder ab Ende 80er Jahre merkten wir, dass zu unserer großen Überraschung die Kinder ja ins Erwachsenenalter überlebten. Das war ja eine vollkommen neue Population an Kranken. Mhm. Und bei den internistischen Kardiologen gab es keinen, der sich in irgendeiner Form mal mit dieser komplexen Materie beschäftigt hatte. Die gingen zum Internisten dann, zum Hausarzt, und der hatte vielleicht mal den Namen gehört, aber was sich dahinter verbarg, was eine Transposition war, das war mehr oder weniger unbekannt. Sie kamen also nicht zurecht damit. Die Patienten waren hoch unzufrieden, weil sie merkten, dass keine entsprechende Kompetenz vorhanden war. Und damals haben wir uns dann entschlossen, das begann tatsächlich Ende der 80er Jahre in Hannover zusammen mit Professor Kämmerer, eine EMA-Sprechstunde einzurechnen. Und erst Beginn der 2000er Jahre, 2003 oder 2004, wurde dann insgesamt in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Deutschen Gesellschaft für Kinderkardiologie und den Herz-Thorax-Chirurgen eine Arbeitsgruppe gegründet, die zum Ziel hatte, die Versorgung dieser Patienten zu verbessern. Und wir haben seinerzeit den EMA-Kardiologen gewissermaßen aus der Taufe gehoben, beschrieben, und außerdem sogenannte EMA-Zentren. Das heißt, EMA, das sind Zentren, wo internistische Kardiologen, Kinderkardiologen und Thoraxchirurgen eng in einem Team zusammenarbeiten, um eine bestmögliche Versorgung dieser Patienten hinzukriegen. Das große Problem war nur, dass in Deutschland Kinderärzte, und das sind die Kinderkardiologen, Erwachsene, das heißt ab 18 Jahren, gar nicht behandeln dürfen. Das heißt, die Leute, die wirklich Erfahrung mit diesen Patienten hatten, wurden aus der weiteren Behandlung zunächst mal ausgeschlossen.
Fatal, ja.
Dann haben wir aber den EMA-Kardiologen, der gegründet, und dieser EMA-Kardiologe ist sowohl für den internistischen wie für den pädiatrischen Bereich da. Und damit haben wir auch ein etwas absolut Neues in Deutschland geschaffen, dass nämlich zum ersten Mal eine kinderärztliche Disziplin bis ins Erwachsenenalter hineinreicht.
Die Ärzte müssen doch so eine Art Zusatzqualifikation machen, um
ja,
diesen
klar,
Titel
das
zu bekommen.
Müssen sie, die werden auch geprüft und müssen in EMA-Zentren längere Zeit gearbeitet haben. Die meisten sind auch mittlerweile, sind immer noch in den Kliniken tätig, aber es gibt mittlerweile doch gut 100, 150 etwa, die in der Praxis niedergelassen sind und auch jetzt mittlerweile Erwachsene behandeln dürfen. Das hat einigen Widerstand gegeben bei den Kassenärzten, die glaubten, es würde ihnen eine größere Pfründe abhanden kommen. Aber das ist nicht der Fall, denn der Aufwand für diese Patienten zeitlich und auch apparativ ist unendlich viel höher als für einen Patienten beispielsweise mit einer koronaren Herzerkrankung.
Mhm. Ja, toll, dass es so etwas jetzt auch inzwischen gibt. Wer jetzt als Zuhörer, Zuhörerin gerne wissen möchte, wo es solche EMA-Zentren gibt oder EMA-zertifizierten Ärzte, der kann sich über die Herzstiftung bzw. die dort angesiedelte Kinderherzstiftung gerne informieren. Wir versuchen da immer dann weiterzuhelfen und das kann man dann auch online abrufen. In den Shownotes finden Sie dazu auch dann die Informationen. Auch wieder zu Ihnen zurück, Herr Frein. Nach dem ersten Herzstillstand, da war, glaube ich, für Sie mit die schwierigste Phase, außer natürlich dann in der Kindheit, in Ihrem Leben. Was war denn da alles los? Wie wurden Sie denn in dieser Zeit dann auch medizinisch betreut?
Ja, also nach dem ersten Herzstillstand, der auch der einzigste war bis jetzt zum Glück, ist mir im Krankenhaus ja ein Zweikammer-Schrittmacher, ein quasi konventioneller Schrittmacher implantiert worden. Und danach ging es mir auch eine Weile besser, das muss man sagen. Aber es hat nicht so sehr lange gehalten. Das war das Problem. Ich habe viel mit Vorhofflimmern zu tun gehabt, permanent oder häufig. Auch die Elektrokardioversion war nicht von langer Dauer. Das wurde dann mehrmals bei mir durchgeführt und war dann nicht von langer Dauer. Und ich habe mich dann an Professor Karlfels gewandt und der hat mir dann den Vorschlag gemacht, dass wir dann ein sogenanntes CRT-Gerät implantieren, also ein Dreikammer-Herzschrittmacher. Und hat mir dann auch Göttingen empfohlen. Dann bin ich nach Göttingen gefahren zu Professor Paul und dort wurde dann dieses Gerät implantiert und seitdem geht's mir deutlich besser. Das Problem war, beim Zweikammer-Herzschrittmacher hat sich relativ, der ja nur 3 Jahre implantiert, 3 Jahre drin waren, der hat sich das Problem aufgetan, dass ich in vielen, vielen Tagen sehr schnell ermüdete und ermatte. Also schon so um die Mittagszeit oder nach der Mittagszeit, das war ein bisschen unterschiedlich, war ich dann müde und matt und konnte eigentlich gar nichts mehr richtig machen. Und dann gab es noch ein zweites Problem, dass bei kleinen Bewegungen, die man so hat, also selbst wenn sie sich im Bett drehen, das ist ja keine große Anstrengung mit verbunden, ist das Herz hochgelaufen. Also sie haben dann regelrecht Herzrasen bekommen, was dann auch relativ schnell wieder runtergeregelt wurde.
Aber erstmal sehr unangenehm ist.
Das war sehr unangenehm. Und nach der Implantation des CRT-Gerätes ist dieses Problem komplett behoben gewesen. Also da hat es dann wohl am ersten Schrittmacher gelegen, möglicherweise ein technisches Problem. Und diese Situation mit den Tagen, wo man dann müde und matt nachmittags wird, sind deutlich reduzierter worden. Es kommt schon mal noch vor, interessanterweise wohl häufiger auch bei Wetterumschwung, also bei Hoch in Tiefs übergehen. Das merke ich vorher, da werde ich müde. Das ist häufig so, aber das ist insgesamt unterm Strich sehr erträglich. Und ich sage mir dann, naja, du bist jetzt damit 60 Jahre alt geworden. Viele andere sind schon gar nicht mehr da. Beschwer dich nicht. Alles gut. Und so ist es auch. So ist auch meine Einstellung zu der ganzen Geschichte. Selbst wenn man da mal Tage hat, die dann nicht so toll sind, ja, dann ist das so. Ja, dann ist der nächste Tag wieder gut. Andere haben deutlich mehr Probleme oder sind schon gar nicht mehr da. Und wenn man sich die Geschichte insgesamt anguckt, ja, dann hätte es genug Gelegenheiten gegeben, wo man sagt, da ist noch nicht mal der Grabstein mehr da von mir. Also von daher muss man zufrieden sein und dann nimmt man so ein paar Tage im Jahr ganz gut in Kauf.
Das klingt sehr optimistisch, aber auch sehr lebensbejahend und sehr lebensfroh bei Ihnen.
Ja, natürlich. Das ist ja auch richtig.
So soll es ja sein. Kommt es denn oft bei Ihnen vor, Professor Karlfels, dass Sie noch so einen engen Kontakt haben zu den Patienten der ersten Tage, wie es Peter Frein ist? Weil er sagt ja selber, ja, viele.
Ja, es gibt es nicht mehr bei ihm. Das sind nicht Hunderte, aber mehrere zig, die noch Kontakt mit mir haben. Es war kürzlich noch jemand, der hat auch mittlerweile mit ihm Verbindung aufgenommen. Bei mir zu Hause mit seiner Frau. Und wir haben gemeinsam Kaffee getrunken und uns über alten Zeiten unterhalten. Das ist dann immer sehr erfreulich zu sehen, was aus diesen kleinen armseligen Babys am Ende geworden ist. Und viele von denen haben wirklich auch nicht nur irgendeinen Beruf, sondern zum Teil auch richtig höherwertige Berufe und Ausbildungen auf sich genommen und das erreicht.
Schön, wenn man da so ein bisschen teilhaben kann an dem Leben und so ein bisschen sieht, ja, was da draus geworden ist.
Ist auf die späte Zeit eine gewisse Genugtuung zu sehen. Zu sehen, du hast nicht alles falsch gemacht.
Ja, und zu Peter Freien verbindet sich ja fast ein freundschaftliches Verhältnis inzwischen.
Das stimmt.
Das ist doch toll. Und auch im Ruhestand, also lange über Ihre Zeit an der Medizinischen Hochschule in Hannover, da haben Sie sich ja weiter engagiert. Also sei es im Kompetenznetzwerk, angeborene Herzfehler oder dann auch später als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats bei uns hier in der Herzstiftung.
Herzforschungsstiftung,
genau. Und dann haben Sie 2001, das hat mir der Kollege der Kinderherzstiftung gesagt, auch die erste Segeltörn der Kinderherzstiftung oder der Herzstiftung für Kinder mit angeborenem hat sie sogar initiiert und dann als Smoothie in der Küche begleitet. Zurückblickend, was wünschen Sie sich denn noch für die Zukunft der Kinderkardiologie jetzt?
Dass vor allem die Zentren erhalten bleiben und die Versorgung dieser Kinder aufrechterhalten wird. Im Laufe der letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre hat sich die Situation an vielen Stellen verschlechtert. Ein wesentlicher Grund dafür war Mangel an Pflegekräften. Es war aber auch eine, ja, soll man sagen, von den universitären Institutionen her der Wunsch, diese teure Disziplin loszuwerden. Mhm. Und wir erleben das zurzeit auch wieder an verschiedenen Stellen, will man diese Abteilungen schließen. Damit ist für einen großen Teil, und wir haben mittlerweile 250.000 EMAs, also Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, für einen großen Teil fällt damit eine gute Betreuung weg.
Ja, also ich meine, das ist eine 250.000 Patienten, die kann man ja nicht einfach so durchs Raster fallen lassen.
Nein, aber was man sich noch wünscht, ist vor allen Dingen, dass die technischen Modalitäten und die nicht invasive Diagnostik vor allem, sich noch weiter verbessert, sodass wir auf dem Gebiet noch weniger invasiv tätig sein müssen, was ja für die Kinder und für die Patienten allgemein natürlich ein großer Vorteil wäre.
Also gerne noch weiter in die Forschung investieren.
Ja.
Gerne vielleicht auch durch eine Spende an die Deutsche Herzstiftung. Ja. Wenn Sie sowas hören, Segeltörn für Kinder mit angeborenem Herzfehler, Herr Freien, wären Sie damals als Kind gerne bei einer solchen Segelreise mit dabei gewesen? Wir haben ja nur gesagt, Ihre Eltern haben Sie sehr in Watte gepackt.
Also ich war ganz überrascht, dass es sowas gibt oder gab.
Ja, gibt es immer noch. Jedes Jahr gibt es eine Segeltour. Wenn nicht Corona dazwischen kommt.
Damals initiiert.
Ja, ganz überrascht. Ich habe das gelesen mal irgendwo, dass es das gegeben hat. Und der Herr
Fest-Weber.
Ja, er hat das auch mal erzählt. Und ja, da wäre ich gerne mit. Ja, das hätte, also ich war ja als Kind sowieso fasziniert von Wasser und von Segelschiffen. Ich habe immer Segelschiffe gemalt und so. Also das wäre schon was gewesen, wo ich gerne mit unterwegs gewesen wäre. Aber die Gelegenheit, also zur damaligen Zeit gab es das nicht.
Ja, zeigt ja auch immer wieder, das geht mehr mit dem kranken Herzen, als man denkt manchmal. Also als viele Eltern auch denken, dass ihr Kind das kann.
Das Problem, das war damals und ist es auch heute nur für Kinder und Jugendliche zugänglich. Du hättest also allenfalls als aktiver Kapitän zum Beispiel mitfahren können.
Genau, jetzt zu alt.
Vielleicht jetzt noch als Smoothie. Müssen wir vielleicht mal noch mal diskutieren.
Ja, genau.
Was ist denn mit Ihren Hobbys zusammen? Oder welche Hobbys prägen denn heute Ihren Alltag? Beziehungsweise was sind Ihre Zukunftspläne?
Naja, also Hobbys. Ich fahre nach wie vor gerne Fahrrad. Ich versuche jeden Tag mindestens 10 Kilometer im Sattel zu sitzen, damit man in Bewegung bleibt. Das ist wichtig und ich glaube auch, dass mir das gut tut.
Ja.
Und für meine innere Zufriedenheit ist es wichtig, dass ich etwas mit den Händen herstelle, wo ich dann anschließend drauf gucke und sage, ja, das ist in Ordnung so. Ja, und da ich mich ja immer für alte Dinge interessiert habe, also zuerst mit Möbeln, mit alten Möbeln aufarbeiten und dann später dann halt mit dem Haus in der Eifel, was dann aus bestimmten Gründen dann irgendwann verkauft wurde, und dann jetzt mit dem Haus, mit dem alten Winzerhof an der Mosel, wo Professor Karfels auch schon mal zur Gegend war und durfte sich das mal ansehen. Schön. Der Besuch hat mich sehr, sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wunderschön. Da denke ich oft heute noch dann zurück, auch wenn ich da wieder arbeite, denke ich, ja, wir waren mal da. Das macht mir sehr große Freude, an diesem Werk zu arbeiten und dann auch zu sehen, dass es auch in dem Dorf akzeptiert wird, die dann sagen, naja, der macht was da draus. Ja? Also das ist was Schönes, und ja, mein Wunsch an der Zukunft ist eigentlich, dass ich das fertig bekomme, dass meine Gesundheit so hält, dass man anschließend sagen kann, jo, kannst einen Haken dran machen, ist es fertig, und dass ich dann noch ein paar Jahre ganz zufrieden bin. Wie gesagt, ich bin zufrieden, ich bin 60 Jahre, das schafft nicht jeder in meiner Situation, lang nicht jeder, und von daher ist alles in Ordnung, alles gut.
Wunderschöner Ausblick, und Professor Karfels hat ja einen entscheidenden Anteil auch dazu beigetragen, dass es so ist.
Oh ja, ich würde sagen, den entscheidenden Anteil.
Vielen Dank an Sie beide für dieses wirklich wunderschöne Gespräch mit Blick auf 60 Jahre Kinderkardiologie und diesen positiven, fröhlichen Ausblick. Vielen Dank, Professor Karfels und Herr Frein.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Was können wir als Impuls mitnehmen? Ich denke, diesmal braucht es gar nicht viele Worte. Wichtig ist, die Lust am Leben zu behalten und seinen Optimismus, auch in Krisensituationen, wie sie bei einem Herzfehler leider oft nicht vermeidbar sind, und dann doch zu bewahren. Also blicken Sie nach vorne mit uns. Unterstützen Sie vielleicht die Kinderherzstiftung der Deutschen Herzstiftung, und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.